Gut, danke. Das war sehr interessant und Sie haben ein weites Feld umrissen, die wirklich, das wirklich relevant ist. Gibt es Fragen oder Reaktionen? Oder wartet mal auf meinen Kommentar. Ja gut, dann gebe ich. Und zwar drei geteilt. Weil das sind so drei, nach meiner Rechnung zumindest, so drei Probleme aufgeteilt, so drei Themenkreise. Eine ist der Postmoderne, zweite ist der Verschleiß und dritte ist, was bleibt. Also zunächst einmal zur Postmoderne. Ist das, was Richter macht, postmodern? Und wenn ja, in welchem Sinne und was ist überhaupt die Postmoderne? Und wenn man zurückgeht zu einem grundsätzlichen Text der klassischen Moderne, das heißt Avantgarde und Kitsch von Clement Greenberg, dann sagt Greenberg, dass sich sozusagen die moderne Kunst, die klassische Moderne, die Avantgarde, genauso wie Kitsch im 20. Jahrhundert die Bilder der klassischen Kunst imitiert. Das heißt, sozusagen die moderne Kunst ist nicht die Imitation der Wirklichkeit, sondern es ist eine Imitation der anderen Kunst. So, wenn zum Beispiel jemand früher versucht, die Natur zu imitieren und Kühe und nackte Mädchen eben halt gemalt hat, man macht es nicht mehr, sondern man imitiert nicht Natur, sondern Bilder. Und zwar gibt es zwei Arten der Imitation. Eine Art der Imitation ist das Verfahren zu imitieren, mit dem diese traditionellen Bilder hergestellt worden waren. Zweitens, der Effekt zu imitieren, der diese Bilder hat. Im ersten Falle bekommen wir so etwas wie Kandinsky. Das heißt, wenn ich ein Bild mit einer Kuh habe oder mit einer eben nackten Nymphe, dann achte ich nicht auf den Effekt, der realistischen Abbildung, der auf mich gemacht wird dadurch, und alle Emotionen und Assoziationen, die damit verbunden sind, sondern ich imitiere nur das Spiel der Farben und der Formen. Das heißt, das Verfahren, mit dem dieses Bild hergestellt worden ist. Wenn ich aber ein Kalenderbild oder eben Bild auf der, wie Sie das zitiert haben, also diese Benutzung der Bilder im Kontext der Massenkultur, wenn ich das tue, dann simplifiziere ich das klassische Bild und behalte nur das bei, was effektiv ist. Das heißt, ich mache das Mädchen wirklich pornografisch hier einfach, aber auch, das alles sieht glatt aus und alle diese Schattierungen entfallen und das ganze Spiel, die Farben und die Formen, erweist sich jetzt nicht mehr relevant, irgendwie eliminiere ich das. Das heißt, ich nehme das gleiche Bild und gehe in andere Richtung, in eine Richtung oder andere Richtung. Und das ist die Unterscheidung der Strategie. Ja, das heißt, die klassische Moderne wird definiert dadurch, dass sie erstens die Kunst imitiert und zwar das anders imitiert als, der Kitsch. Da Verfahren, hier Effekt. Das Verfahren zu imitieren bedeutet, den Effekt zu neutralisieren. Kein Effekt zu produzieren. Ganz neutrale Position anzunehmen. Alle soziale, politische, psychologische Momente ausschließen, ganz auf, auf dem Spiel des Verfahrens konzentrieren. Jetzt fragt man sich, was tut richten. Wenn man auf ihn diese gleiche Definition appliziert. Erstens, er imitiert nicht die Natur, sondern ein Kunstwerk. Und das heißt die Fotografie. Die Fotografie ist kein Kunst. Wenn er also bestimmte Kunstwerke nimmt, in unserem heutigen Verständnis ist die Fotografie immer schon Kunst. Und diese Bilder sind immer schon Bilder. Er malt sie an, das heißt, er imitiert sie. In diesem Sinne tut er nichts anderes als das, was Greenberg beschrieben hat. 1:1. Er erfüllt sozusagen diesen Auftrag.
Aber es gibt eine Ausnahme und das ist die Verführung nach Tizian, also diese abstrakte Komposition, wo er was ganz anderes macht. Ja,
ja, also gehen wir weiter, ja? Aber bleiben wir bei Stamphein. Nehmen wir Stamphein wirklich als Beispiel.
Aber ja. Darf ich kurz unterbrechen?
Ja.
Das setzt voraus, dass man die Polizei- und Pressefotos von Stammheim schon als Kunst sieht.
Ja, das hat man schon gesehen in den 60er Jahren. Das heißt, sehen Sie, dass diese Aufwertung des Bildmaterials aus der Presse und so weiter hat schon gewissermaßen stattgefunden. 20er Jahre war es so. Ja, Woche, ich komme noch da. Das geht in diese Richtung. Ja, das heißt, okay, es ist wirklich eine problematische Frage. Ja. Trotzdem beginnen wir damit, dass er das macht. Ja. Er imitiert das Bild, statt die Natur zu imitieren. In diesem Sinne, in diesem sehr, sehr fundamentalen Sinne, ja, das ist eine Vorentscheidung, bleibt in der modernistischen Tradition. Er ist in diesem Sinne zutiefst modernistisch. Ja. Was er macht, entspricht tatsächlich der fundamentalen Bestimmung der modernen Kunst nach Greenberg. Ja, also so wie es im Buch steht.
Aber, darf ich nochmal unterbrechen? Ja. Das ist aber auch nur, wenn man davon ausgeht, dass das Abmalen was mit Imitation zu tun hat.
Ja, das hat mit Imitation zu tun. Klar. Ich meine,
also ich habe das hier eindeutig
gestritten. Haben Sie nicht das Gefühl?
Ich habe das hier eindeutig gestritten.
Ja, ja.
Weil,
aber trotzdem.
Ja, er malt ja nicht die Fotos in ihrer Inhaltlichkeit ab, sondern eher die Bilder dann eben zur Allegorie.
Also, ja, das. Ja.
Also, deswegen ist von direkter Imitation eigentlich im Sinne von Imitation nicht mehr zu sprechen, sondern eben höchstens von Rezeption.
Ja, aber was sind die direkte Imitation da? Gab es hier überhaupt?
Appropriation Art, Abfotografie. Cherry Levine.
Cherry Levine ist das Gleiche. Ja, sehen Sie, beginnen wir doch nicht mit Cherry Levine, beginnen wir doch mit wirklich klassischen Malerei. Ja. Was macht ein Maler, wenn er einfach, schlicht und einfach in ein Zimmer geht und einen Tisch macht. Das unterscheidet sich im Nichts, ja, von dem, was Richter tut, wenn er einfach eine Fotografie sieht und sie abmalt. Ja, das ist ein normales Verfahren. Ja. Ich meine, man macht das mit Kühen, mit Tischen, mit Männern, mit Frauen, mit allen möglichen Gegenständen. Man geht einfach hin und malt sie einfach ab. Ja. Stellt sich einfach ab. Jetzt fragt man sich, was daraus kommt. Ja. Also, der Mann zum Beispiel in seinem Text Defacement würde sagen, daraus kommt immer eine Allegorie, weil er würde sagen, es kann nichts anderes kommen, auch in der klassischen Kunst. Ja, weil für ihn ist jede Malerei, jeder Text ist eigentlich eine Maschine der Substitution, die bestimmte Elemente der Wirklichkeit und bestimmte Zeichen ersetzt und auf diese Weise diese Elemente der Wirklichkeit eigentlich unzugänglich macht. Das heißt, sagt er, an dem Moment, an dem das Bild einer Kuh, er sagt ja sicherlich eines Dichters, aber egal, abgeschlossen ist, ist der Dichter bzw. die Kuh tot. Ja? Sie sind sozusagen schon, existieren nicht mehr, weil sie sind ersetzt durch eine Allegorie. Die Tatsache, dass ein Bild so aussieht wie eine Kuh, garantiert noch nicht das nicht allegorische, imitative Charakter dieses Bildes. Das heißt, es gibt zum Beispiel für den Mann überhaupt keine, das ist der springende Punkt für die weitere Diskussion, die Sie, in der Sie auch stehen, dass was auch immer mit dem Bild passiert, es kommt immer Allegorie raus. Ja? Es gibt diese alte Witz, ja, dass man die Waffenfabriken in Russland umbauen wollte in die Fabriken zur Produktion des Samowaren. Ja? Und immer wenn man versucht, Samowar zusammenzustellen, es ist immer Kalaschnikow-Maschinengewehr rausgekommen. Und so ist es ja, was auch immer man versucht in der Kunst zu machen, es kommt immer Allegorie raus. Ja? Das ist der fundamentale Punkt bei dem Mann.
Ja, aber ich muss es etwas sehr kunsthistorisches bringen mit der Frage nach dem Werk, nach dem Original, nach der Kopie und nach dem Bild. Und du hast einfach gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Originale eine Bedeutung haben. Und die Frage ist, welche Bedeutung haben die Originale, was sind überhaupt die Originale? Und da haben alle Künstler in allen Zeiten, glaube ich, das Gleiche gemacht. Ja, also man kann das nicht.
Ja, man kann das nicht eben. Ja, man kann. Unter einem gewissen Aspekt kann man nicht unterscheiden. Indem man zum Beispiel sagen würde, dass die Natur auch das Werk Gottes ist und in diesem Sinne Malerei. Ja. Trotzdem, kann man machen. Aber ich würde schon diesen Bruch beachten und würde strategische Entscheidungen beachten und sagen, ja gut, früher hat man doch die Natur abgemalt und jetzt macht man Kunstwerke ab. Die Frage nach dem Original. Also, macht man die Allegorie immer? Das heißt, ist immer jedes Bild substitutiv? Dann verschwindet die Bedeutung immer. Ja, das auch man macht.
Aber die Allegorie muss mit dem Bild erst geben?
Das heißt, hat man die Kuh gemalt, ist die Kuh weg, ja, als Bedeutung. An dem Moment, an dem die Kuh als Bild existiert, das heißt, als Allegorie der Kuh, auch wenn die oberflächliche Ähnlichkeit festzustellen ist, ist die Kuh nicht mehr zu erreichen. Ja, wenn man die Kuh macht Mu und so und das und jenes und Bild macht das nicht. Und so sagt man, kann ich das erfahren, was die Kuh ist, wenn ich ein Bild von Kuh sehe? Man sagt, nein, das ist eine Allegorie der Kuh, aber die leidet nicht. Die kann nicht gegessen werden, die hat keine Kinder, die weilt nicht auf der Weide, die macht Mu nicht. Also irgendwie, sie macht alles nicht, was der Kuh gehört. Es ist bloß Kunst. Es ist bloß gut. Also, man macht durch das Malen aus der Natur bloß Kunst, das heißt Allegorie, die so vielleicht scheinbar irgendwie aussieht, dass sie mit Allegorie zu tun hat, aber eigentlich verdeckt nur damit die Tatsache, dass es nichts mit Allegorie hat, die Bedeutung verschwendet und in der Tat können wir alles hineinlesen, diese Sachen, das alles mehrfach bedeutet. Also hineinlesen, polysemantisch in diesem Bild. Gut. Kommt ja Richter und fotografiert dieses Bild oder malt eine Fotografie von dieser Kuh noch einmal ab, also imitiert noch einmal die Imitation. Was macht das für einen Sinn? Also was passiert dabei? Was passiert dabei ist ein sehr merkwürdiger Vorgang. Erstens, warum macht das überhaupt? Man macht das überhaupt, weil man zwar nicht mehr glaubt, dass das Bild von der Kuh etwas mit der Kuh zu tun hat, aber man glaubt dummerweise noch daran, dass das Bild mit der Kuh etwas zu tun hat, meinetwegen mit Innenwelt des Künstlers, der diese Kuh gemalt hat. Ja? Also, wenn ein Realitätsbezug nicht mehr sozusagen akzeptiert wird, es wird ein anderer Realitätsbezug, der Innenbezug, immer noch akzeptiert, sodass man zwar nicht mehr glaubt, dass der Kuh sozusagen dass sich erscheint, aber man glaubt so etwas, dass der Künstler sich ausdrückt. Na gut, wenn ich also das noch einmal abmale, noch einmal fotografiere, noch einmal produziere, kappe ich auf diesen Bezug. Ja, das heißt, ich bekomme ein Bild, von dem ich weiß, dass es erstens eine Allegorie der Außenwelt ist und zweitens eine Allegorie der Innenwelt. Das heißt, dass die Imitation der Imitation ist ein Kampf gegen die Aufrichtigkeit und Austerität der Kunst. Das heißt, durch die Imitation der Imitation kriegt man einen Zustand, bei dem das Bild, das sich ergibt, weder den Anspruch auf die Wahrheit der Wirklichkeit erheben kann, noch auf die Wahrheit der Innenwelt. Ja, und autonomisiert sich endgültig von jedem äußeren oder inneren Realitätsbezug. Und so ein Bild ist ein perfekt modernes Bild. Ist ein perfekt modernes Bild. Nun, was passiert bei Richter dabei? Und dahin unterscheidet er tatsächlich von Kandinsky. Und das haben Sie angesprochen. Ich möchte das ein bisschen radikalisieren, indem ich sage, auf der einen Seite, wenn ich dieses Bild sehe, die erste Aussage ist ungefähr eine folgende. Naja, wenn zum Beispiel ein Kunsthistoriker in ein Museum geht und da wird so einer Dame zum Beispiel Kopf abgeschlagen, sehr so ein Märtyrerbild oder was auch immer. Und er sagt, ja, wie wunderbar, also wie wunderbar ist das Schwert, sieht hier aus und sozusagen auch die Kleider und der Fuß hier, die Dame ist so bemalt. Also, ja. Das heißt, die Tatsache, dass die Arme gerade ohne Kopf geblieben ist, berührt einen Kunsthistoriker überhaupt keineswegs. Ja? Er berührt auch keineswegs alle möglichen Emotionen, die dabei verbunden werden können. Und der Sprengkraft im Kirch von Stammheim-Zyklus war zunächst einmal, dass durch diese, was wie Sie beschrieben haben, durch diese Chiaroscura und alle diese Effekte, die er einführt, schafft er so etwas wie ein zeitloses Bild von der extrem akuten Gegenwart. Ja. Dass er irgendwie uns dazu zwingt, diese Fotos von diesen toten Terroristen so zu sehen, wie wir diese Märtyrerin aus ich weiß nicht welchem Jahrhundert mit ich weiß nicht welchem abgeschlagenen Kopf sehen. Ja. Das heißt halt ästhetisch, neutral, ohne große Emotionen, mehr auf die Form gerichtet als auf den Inhalt. Und so frage ich mich, es ist richtig. In diesem Sinne ist die Bedeutung verschlissen, ist aber im Normalen verstanden. Also es ist wirklich weg. Man zeigt mir mit einem Zynismus, der auch dazu gehört und bei Richter auch proklamiert wird, dass diese toten Terroristen alles, was man sozusagen sagen kann, eigentlich keine Bedeutung hat. Das ist genauso irrelevant wie diese Dame mit einem gestorbenen Kopf. Es ist schon irrelevant geworden und sehen Sie da, was interessant ist, Licht sind Licht- und Schattenspiele. Und die Terroristen sind sozusagen nur eine Folie. Das ist so eine zynische, kalte Berechnung, kaltes Spiel mit einer fernen kunsthistorischen Perspektive auf das Bild der Gegenwart. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fragt man sich, ist es wirklich so? Weil auf der anderen Seite dieser Bezug zu Terroristen und so weiter kann immer reaktualisiert werden. Und war immer reaktualisiert. Die Deutschen wollten diese Serie nicht kaufen, über Jahre lang, und weigerten sich. Und dann, als Richter letztendlich das nach Amerika verkauft hat, für 5 Millionen, ging es unglaublich Geschrei durch das Land, dass er sozusagen die nationale Tragödie verkauft hat, obwohl sie zunächst einmal das nicht kaufen wollten. Das heißt, der Bezug zu dieser Serie ist ganz anderer. kann man sagen, fälschlicherweise. Irgendwie kann man das sagen. Ja, er hat was anderes gemacht. Dass dieser inhaltliche Bezug sozusagen aus einem gewissen Unverständnis der Kunstaufgaben und so weiter. Man kann das sagen, aber nicht unbedingt. Ja? Weil dieses Bild, und dass er dieses Bild gemalt hat, genauso wie Bilder mit dieser elektrischen Stuhl von Warhol und so weiter, das sind die Bilder, die auf der einen Seite das ästhetisieren, auf der anderen Seite, man kann genauso sagen, dass sagen wir so, dass Richter diese deutsche Tragödie wirklich verkauft hat, ja. Wirklich verkauft hat, und zwar viel, viel früher verkauft hat, als sie tatsächlich verkauft hat. Er hat sie verkauft, schon als er diese Bilder gemalt hat, hat er sie verkauft. Sehen Sie, als er ein ganz junger Mann war und noch Student, Richter mit Polke, zusammen Arbeit gemacht. Er kam zum ersten Mal, macht sie bemerkt, weil indem er nach New York kam, aus Düsseldorf, und hat angefangen, bei allen Gelegenheiten zu erscheinen und ihnen zu sagen, look, that is German Pope here. Und was er gebracht hat. Das heißt, er hat deutsche Themen genommen und sie versucht zu internationalisieren, indem er sie in einer damals aktuellen Verpackung, ästhetischen Verpackung, internationalen Markt angeboten hat. Und so weiß man bei solchen Bildern nie, was dabei gemeint ist. Ist dieser Stammheim noch eine Vorlage für ein ästhetisches Spiel? Oder ist das ästhetische Spiel nur eine Vorlage, um bestimmte Bilder an den Mann zu bringen? Und das kann die einzige Möglichkeit, Bilder an den Mann zu bringen, ist sie zu verkaufen, sie zu auszustellen, sie bekannt zu machen, zu alliieren mit diesen Bildern. Und deswegen ist es auch nicht klar, wer recht hat. Eine solche demansche ästhetische Perspektive, die ich hier auch teile, sicherlich weitgehend, oder korrigierte Buchläufe. Ich meine, Buchlo ist der korrigierte Buchläufe von Buchlo.
Ja.
Weil Buchlo ist sicherlich ein naiver Autor, ja? Der überhaupt nichts reflektiert von dem er schreibt. Ja? Allerdings, er ist jemand, der inmitten des Kampfes steht, ja, gewisse, ja. Und die Tatsache, dass er überhaupt das schreibt, jetzt unabhängig davon, ob es reflektiert oder nicht, oder klug ist oder nicht, es ist alles dumm und irrelevant. Ja, okay. Interessant ist nicht das, ja. Interessant ist das, dass so ein Buchler kann ja kommen, diese Bilder so interpretieren, direkt, naiv, darüber schreiben und damit weiterfahren. Das heißt, diese Möglichkeit ist auch offen. Und es ist immer möglich, auch sie zu benutzen. Und auf diese Schiene zu fahren. Wenn man dem Buchler sagt, du bist nicht klug und hast die neueste Theorie nicht gelesen. Es ist richtig. Ja? Aber es macht auf ihn überhaupt keinen Eindruck. Und das ist auch ihm, ich habe mit ihm auch diskutiert, ja, deswegen weiß ich das. Auf ihn macht es keinen Eindruck. Das ist frustrierend, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, statt frustriert zu sein, frage ich mich eher, und habe schon damals gefragt, dass ich mit ihm diskutiert habe, weil auch mich auch dieser einen bestimmten Eindruck gemacht hat. Ja. Ich bin mehr empfindlich wahrscheinlich. Und so haben wir gedacht, ja gut, aber wie könnte so ein Mensch überleben? Ja? Wie ist das überhaupt möglich? Und dann ist mir klar geworden, es ist möglich. Ja? Sehen Sie, es ist möglich, die Dinge einfach so naiv zu sehen. Ja, und die Möglichkeit ist schon in diesen Bildern drin. Das ist wie dem Projekt Moderne. Ja? Ja, sehen Sie, das ist wie dem Projekt Moderne von Habermas. Es ist ein dummes Buch, ja. Und basiert auf völligem Unverständnis der Theorie, sogar der eigenen. Allerdings, wenn man das alles vergisst und das Buch nicht liest, ja, sondern nur beim Titel dann, dann versteht man, dass dahinter etwas steckt, nämlich diese Idee eines Projekts. Und das ist die Frage, was bleibt. Ja? Sie sagen, es bleibt nur ein Bild mit allen möglichen Interpretationen. Es ist eine mögliche Sichtweise und Detail.
Ja, ein Bild habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ein Bild aus Bild.
Ja, ja, das Bild. Ja. Allerdings, dahinter steckt oft oder oft was, womit wir zu tun haben in der Kultur, das ist ein Projekt. Ja. Das heißt, zum Beispiel, Kandinsky wollte eine Metakunst machen. Eine Kunst, die keinen Bezug zur Realität hat. Ja. Ist das, hat es geschafft? Nein, hat es nicht geschafft. Offensichtlich. Was kann man dazu sagen? Man kann dazu sagen, Kandinsky hat es versucht, Kandinsky hat es nicht geschafft, also kann man das nicht schaffen. Also werde ich das nicht mehr tun und alle anderen auch. Ja? Man könnte aber genauso sagen, er hat es nicht geschafft, weil er es nicht geschafft hat und ich mache das jetzt. Ja? Das heißt, solche Projekte, wie Projekt Metakunst, schaffen einen Überschuss. Von dem zum Beispiel auch Sartre gesprochen hat, viele andere Autoren des Sozialismus. Ein gewisser Überschuss an Energie, ein Projekt, ein Überschuss, der über alles, was diese Leute gemacht haben, hinausführt und die Möglichkeit gibt, an allen Theorien, Skepsis und so weiter vorbei, das einfach weiterzumachen, vielleicht völlig anders, ja? Vielleicht wird es völlig anders sein. Vielleicht Bilder werden auch völlig anders und so weiter. Aber einfach das wieder aufnehmen und weitermachen, weil dieser Raum für diese Möglichkeit immer schon da ist. Das bezieht sich auf jede mögliche Verschleiß. Also sehen Sie, Ihre Analyse ist völlig richtig. Das ist die Analyse, das ist das Verschleiß, das wäre in der Sprache der russischen Formalismus zum Beispiel der Automatisierung. Familiarisierung. Das heißt, Bilder, Texte und so weiter werden dermaßen familiär, dermaßen gehören in den Alltag, dass sie ihre ästhetische Wirkung vollständig verlieren. Man kann tatsächlich, so wie Sie es beschrieben haben, das wird oft getan, da stimme ich natürlich zu, eben dieser Verlust an ästhetischer Wirksamkeit wieder zu ästhetisieren, zum Thema zu machen und sie noch einmal aufzuwerten. Das ist klar, das habe ich auch beschrieben. Aber, Sie haben es zitiert, aber darüber hinaus gibt es sicherlich eine Möglichkeit, einfach nicht die Bilder, sondern der Impuls wieder aufzunehmen, wirklich dieses Projekt, im völlig naiven Sinne, einfach diesen Überschuss zu benutzen. Das ist eine Möglichkeit, die immer offen ist, die aber immer vergessen wird. Es ist interessant, dass nicht nur bestimmte Kunstwerke verschließen werden, sondern, wie ich auch festgestellt habe, als ich Casting gemacht habe damals, bei den Gesprächen, auch die Kunst selbst gilt eigentlich heute als verschlissen. Ja? Alle, mit denen ich Gespräche geführt habe, die Kunst, ohne jede Ausnahme, unter unterschiedlichen sozusagen Vorzeichen und so weiter, haben gesagt, dass Kunst ist eine unangenehme, pseudo-elitäre, eigentlich unanständige, eigentlich unlautere, unansehnliche Versuch, die Dinge teuer zu verkaufen, als sie tatsächlich sind. Ja, also Kunst ist im Wesentlichen ein unlauter Geschäftspraxis. Ja,
ja, deswegen freut sich ja auch jetzt eine wie die Linda Nochlins und nach der Diskussion über den Sieg der Kunsthistoriker über die Philosophen. Also das,
ja, ja, gut.
Das spielt ja da komplett mit rein.
Ja, aber
so ein gewisse.
Ja, aber das ist doch innerfachliche Zufriedenheit, die eigentlich keine Relevanz macht. Verglichen mit der Tatsache, dass weder Philosophie noch Kunst, geschweige von der Kunstwissenschaft, heutzutage ernst genommen wird, insgesamt, und zwar, weil man sagt, diese ganze Möglichkeit ist verschlissen. Also, wir haben einen Markt, wir haben Angebot, wir haben Nachfrage, wir machen unser Angebot, wir benutzen unsere Nachfrage, wir können zum Markt so und so stehen, aber das ist sozusagen unumgänglich, ja, uns zu bewegen. Und jeder versucht, einen Kunstanspruch aufzustellen, wie auch Philosophieanspruch und so weiter, ist einfach die Schaffung einer unlauteren Konkurrenz. Ja. Wie als ich, übrigens, ich hatte so einen Freund in München, ein alter Freund noch aus Petersburger Zeiten, als ich kam nach München, das war Anfang der 80er Jahre, hat mich gefragt, möchtest du nur schreiben oder Kunst machen auch? Ich habe gesagt, nein, nein, Kunst machen niemals. Ich habe gesagt, ja, das ist richtig. Art is dirty business. Ja, das ist dieser Art is dirty business, ist im Grunde so allgemein Verständnis geworden. Nun aber, auf der anderen Seite, wir haben diese Hoffnungen, Impulse, Projekte, die mit Kunst verbunden sind, zum Beispiel die Gesellschaft zu überschreiten, den eigenen Tod zu überschreiten, die ganze, das Soziale zu kontextualisieren im Großen und Ganzen, sich in eine andere Tradition zu stellen, die Gegenwart zu kritisieren, jenseits des Marktes zu tabellieren. Alle diese Impulse können jederzeit auch wieder aufgenommen werden, das muss man auch sagen. Ja, das heißt, die Tatsache, dass etwas verschließen ist hier und jetzt, bedeutet nicht, dass man im Grunde zu jeder Zeit diese Impulse aufnehmen kann. Das ist auch so. Sie kommen vielleicht nicht an und sie werden vielleicht sozial die Gesellschaft nicht schnell akzeptiert. Das kann sein, ja, aber die Stimmung nicht danach ist. Fashion ist nicht danach. Aber ganz nüchtern von der Sache heraus, ja, es ist im Grunde immer möglich. Ja, das heißt, die Kultur funktioniert so, dass sie immer die Sache macht und ein gewisser utopischer Überschuss, eine gewisse Summe der Völker, die Manifestos der Kunst, der Avantgarde und so weiter, sind viel, viel interessanter als die Bilder letztendlich. Und nicht zufällig ist der Futurismus angefangen mit der Manifesta. Und die haben die Bilder produziert nur später und die waren nicht so gut, wie sie es versprochen haben. Die Manifeste sind interessant, weil das, was in diesen Manifesten, diese Versprechen, das diese Manifesten geben, kann auch anders eingelöst werden. Ja, man hat das Gefühl, die Leute haben versprochen und dieses Versprechen nicht eingelöst. Ich könnte aber das sein oder jemand anderer könnte das sein. Also diese Dimension des Versprochenen, dieser Überschuss an Erwartungen ist nicht etwas, was sich an was verliert, sondern es ist ein in der Kultur immer präsenter Potenzial, ja, von dem man immer reaktivieren kann. Und deswegen sage ich ja, oder würde ich sagen, dass diese Analyse von Stammheim-Zyklus ist völlig richtig. Das ist ganz klar. Man fragt sich aber, ob nach all diesen Imitationen und Analysen des Verfahrens und so weiter, ob nicht erstens diese Bewegung selbst und auch andere Bewegungen, ob sie damit erledigt sind, ob wir tatsächlich sagen können, wir sind mit einem Haufen Müll am Ende des Jahrhunderts geblieben. Ja? Wir können diese Müll sozusagen sortieren oder interpretieren, aber es ist letztendlich Müll. Ja? Das ist eine mögliche Interpretation, das ist gar keine Frage. Allerdings haben wir zum Beispiel so eine Geschichte schon mal erlebt, dass in der Zeit der Renaissance dieser antike Müll nach 10 Jahrhunderten so ungefähr rausgegraben wurde und plötzlich sozusagen in eine neue Lebensweise umgewandelt. Ja, das war nichts anderes als Müll, ja, das die Leute in ihrer Erde gefunden haben und plötzlich haben nach diesem Müll ihr Leben ausgerichtet. Warum ja eigentlich? Wir haben so ein gewisses Projekt Antike wieder aufgenommen als Renaissance, auch in einer blöden Form. Das haben schon inzwischen alle Historiker bewiesen, dass es ein riesiges Missverständnis war. So. Genauso wie mit Buchler, mit Richter. Und trotzdem weiß man nicht, wie man darauf reagieren soll. Das war doch auf der anderen Seite ziemlich aufregend. Ja. Und so würde ich sagen, es ist keine Bedeutung. Es ist kein Sinn, es ist kein Realitätsbezug, das schon. Aber was bleibt, ist eben diese vielleicht rein aktivistischer Überschuss, ein gesetzlicher Überschuss nach meiner Meinung. Es bleibt dieses Versprechen, es bleibt diese Möglichkeit, die wieder besetzt werden kann. Beuys hat es übrigens gemacht. Viele andere machen das auch. Ja. Allerdings, wenn ich meine Zeit so sehe, das kann eher nicht nur eine soziale Bewegung, nicht durch eine Schule, sagen wir, als neues Bauhaus, wie das verkündet wurde. Aber von den Einzelnen kann diese Position schon besetzt werden. Ich denke, dass der Einzelne nach wie vor durchaus fähig ist, sich einfach dumm zu stellen. Ja? Dumm zu stellen kann man immer. Das kann es so nicht, das kann Schule nicht, sie müssen im Club hier aussehen. Aber der Einzelne kann sich dumm stellen und einfach an der Stelle weitermachen, wo die andere einfach sich nicht befinden.
Ja. Darf ich noch ganz kurz was zu Richter einwerfen? Also ich habe ja behauptet, dass Richter nicht verschleißen kann, weil ich den Verschleiß im Raum des kulturellen Archivs behandelt habe. Natürlich, wie Sie gesagt haben, wenn der jetzt zum Müll wird und aus dem kulturellen Archiv irgendwie rausfällt, dann erübrigt sich das natürlich mit dem Verschleiß, weil dann natürlich ein ganz neues System dann angelegt wird.
Ich sehe das nicht so. Sehen Sie was? Warum das kulturelle Archiv, wie ich dieses kulturelle Archiv beschrieben habe? Wie unterscheidet sich dieses kulturelle Archiv von Mülleimer? Ja, sagen wir so. Wie unterscheidet sich das Museum von Mülleimer? Es gibt keinen Unterschied. Ich meine, auf der Ebene, der ganze Gerede, dass diese Bilder irgendwie schön sind und so weiter, ist offensichtlich Quatsch. Ja. Das heißt, auf der Ebene unterscheiden sich überhaupt. Sie unterscheiden sich allein durch die Dynamik. Das heißt, ich bin traurig, wenn alles, was ich tue, in den Mülleimer geht, und bin froh, wenn es ins Museum geht. Ja? Ich will, dass das ins Museum kommt und ich vermeide, dass es in den Mülleimer kommt. Allein diese Differenz entscheidet über die Differenz dessen, was dahinter liegt. Das heißt, an dem Moment, an dem ich sage, mir ist es egal, ja, kommt es ins Museum oder in den Mülleimer, in diesem Augenblick wird das Museum gleich Mülleimer. An sich gibt es überhaupt keinen Unterschied. Nur die Dynamik, das Projekt Museum trägt das Museum, nicht das Museum selbst. Das Museum selbst hat so eine Masse der unzusammenhängenden Gegenstände. Also, ich spreche über die Ökonomie und die Dynamik, über das kulturelle Archiv, entscheidet allein der Wunsch, dorthin zu kommen. Ja? Diese Dynamik, dahin zu gehen, dahin zu tragen, sich zu präsentieren, etwas als Wert zu erklären. Wenn es diesen Drang nicht gibt, dann gibt es ja keinen Unterschied. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass die Bilder von Richter als solche nicht verschließen werden können. In Bildern von Richter gibt es also diese Möglichkeit, bestimmte Haltungen wieder aufzunehmen und anders zu machen. Gibt es überhaupt nichts, was für uns sinnvoll wäre? Die Bilder von Richter sind Bilder wie jeder andere Bilder. Und so teilen sie ihr Schicksal. Wenn wir irgendwann sagen, diese Bilder alle brauchen wir eigentlich nicht, dann werden wir auch die Bilder von Richter nicht gebrauchen. Ja, sie sind materielle Gegenstände und sie teilen das Schicksal aller anderen materiellen Gegenstände. Ja, sie sind nicht in welchem Sinne auch immer herausragend. Wenn eine Bombe nach
New York fällt, dann verschleißen sie aber noch nicht. Dann fallen sie einfach komplett raus.
Nein, die verschleißen sich in dem Sinne, dass sie eben zu Müll werden. Ja? Sie werden zu Müll. Müll verschleißt sich interessanterweise auch nicht. Ja? Weil es könnte sein, dass die begraben werden, in Müll geworfen, dann irgendwo und dann in 10, 100 Jahren mit neuer Technik werden sie herausgegraben und kloniert. Ja? Und so kommt ja steigt ein Zyklus wieder und die Menschen sagen, wow, ja, Kammer. Aber jetzt abgesehen von dieser Möglichkeit, ja, von dieser Möglichkeit der Auferstehung, ja, wie auch immer, ja, sie analysiert werden kann, Wenn man jetzt diese Bilder von Richter sieht, dann stellt sich schlicht und einfach die Frage, will man sich damit beschäftigen oder nicht? Ja? Jetzt abgesehen davon, welches Interpretation und so weiter, will man überhaupt interpretieren? Will man überhaupt für sie Geld zahlen? Will man sie überhaupt transportieren, ausstellen, versichern, irgendetwas alles tun, was man will, tun, restaurieren, also die richtige Temperatur? Will man das überhaupt oder nicht? Oder kommt eine große Revolte und kommen die Leute und sagen, wie in der Zeit der Französischen Revolution, wir wollen diese Nymphe nicht mehr sehen, ja, sondern wir hängen alle Kuratoren auf, sprengen die Museen und haben letztendlich ein gutes Leben. Ja? Ich meine, also so gut war es auch nicht, aber irgendwie. Ja, so. Ja, das ist die Frage ist einfach, will man sich damit beschäftigen, solange man sich damit beschäftigen will, sind sie nicht verschlissen in diesem Sinne. Will man sich mit ihnen nicht beschäftigen, dann sind sie verschlissen. Wenn man aber mit ihnen beschäftigt, dann letztendlich ist es egal wie. Ja, ob man sie pflegt oder interpretiert oder transportiert oder kauft und verkauft, ist im Grunde egal. Ja, wichtig, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
Selbst wenn man sie zerstört.
Ja, es ist immer noch Beschäftigung. Ja. Da wird man als Barbar bezeichnet und da kommt der Prozess. Und das wäre ganz schön, wenn zum Beispiel in so einem Prozess die Fotografien von diesen Bildern dann als Beweismaterial vorgelegt werden. Dann haben wir eine Imitation. Und zwar im Rahmen einer Gerichtsverhandlung. Das wäre eigentlich eine gute Antwort auf diese Gestus von Richter, dass diese Malerei wieder als Beweisfoto vorkommt und zwar als Foto vorkommt und zwar im Rahmen einer Gerichtsverhandlung über eine terroristische Aktion. Ja, wenn man so einen Attentat macht, ja, ist man sozusagen, man imitiert die Imitation eines Terroristen, also Imitation der dritten Ordnung, was dazu führt, dass die Bilder sie auch imitieren, auch in der dritten Ordnung, das wäre eine ganz reizvolle Geschichte, ja, empfehle. Und dann muss man wirklich erreichen, dass einer ins Stammheim kommt. Dafür. Das muss man wirklich sich dann bemühen, aber ich glaube, wenn man richtig bemühen, das klappt. Gut, machen wir eine Unterbrechung. Danke nochmal. Thank you.